Also, stell dir mal vor, du sitzt am Steuer, deine Hände umklammern das Lenkrad und der Nacken ist komplett verspannt.
Oh ja, das klassische Fahrschulgefühl.
Richtig. Du stehst an so einer leichten Steigung, die Ampel springt auf grün, du lässt die Kupplung kommen, gibst ein bisschen Gas, aber.
Der Schleifpunkt rutscht dir weg.
Genau. Der Wagen ruckelt brutal, der Motor stirbt ab, Stille und dann. Eine Millisekunde später hupt direkt hinter dir ein riesiger LKW.
Da fängt man sofort an zu schwitzen.
Absolut, du bist in Panik und neben dir auf dem Beifahrersitz seufzt dann jemand so richtig laut und genervt auf, greift dir barsch ins Lenkrad und sagt: Also, das haben wir doch jetzt wirklich oft genug geübt.
Ein furchtbarer Moment. Da macht das Gehirn ja komplett dicht.
Eben. Und das Verrückte ist, normalerweise ist es ja genau die universelle Erinnerung, die fast alle von uns haben, wenn das Wort Fahrschule fällt, oder?
Ja, leider.
Es ist einfach eine Assoziation von purem Stress, von so strengen Autoritätspersonen, starren Regeln und ja, diesem permanenten Gefühl, bewertet zu werden.
Und unweigerlich zu versagen.
Und genau das ist historisch gesehen auch absolut gewollt. Also das traditionelle System der Fahrschule ist ja extrem hierarchisch aufgebaut.
Da gibt es den allwissenden Meister auf dem Beifahrersitz und halt den ahnungslosen Schüler, der gefälligst funktionieren muss. Es geht da eigentlich nur darum, so eine Checkliste abzuarbeiten, um am Ende, ja, ein Stück Plastik in die Hand gedrückt zu bekommen.
Das ist wirklich so eine reine Pflichterfüllung.
Ganz genau. Es ist eine Umgebung, in der Fehler sofort sanktioniert werden. Oft durch soziale Scham, wie dein Beispiel mit dem Huben, oder eben durch echte, gefährliche Situationen im Verkehr.
Ja, logisch.
Der Fokus liegt da fast ausschließlich auf der Mechanik, also auf der Pflichterfüllung. Aber so gut wie nie auf dem psychologischen Prozess des Lernenden selbst.
Und exakt das macht unsere heutigen Quellen so wahnsinnig faszinierend. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir schauen uns heute nämlich eine Art internes Betriebssystem an.
Ein sehr spannendes Dokument.
Ja, absolut. Es ist eine digitale Wissensdatenbank. Stell dir einfach eine sehr saubere, gut strukturierte Plattform vor, die von einer Fahrschule namens Peppermint genutzt wird. Und gepflegt wird das Ganze von einem gewissen Christoph.
Richtig.
Auf den ersten Blick denkt man sich, okay, das ist ein Handbuch für Angestellte, da stehen wahrscheinlich Arbeitszeiten drin oder Tankregelungen. Aber wenn man genauer hinsieht, liest sich dieses Leitbild eher wie, naja, wie das Manifest von so einem modernen Tech-Startup oder fast schon wie ein tiefenpsychologisches Pädagogikkonzept.
Es ist definitiv keine normale Arbeitsanweisung, nein.
Nein, gar nicht. Und die Mission unserer gemeinsamen Erkundung heute ist es, herauszufinden, wie diese Fahrschule, eine eigentlich völlig verstaubte Institution, durch einen radikalen Perspektivwechsel aufbricht. Sie nennen das Ganze den Peppermint Spirit und definieren sich selbst als erfrischend anders.
Ein passender Name.
Ja, aber lass uns mal ganz vorne anfangen. In diesem Leitbild gibt es nämlich einen Satz, der sofort ins Auge springt. Da steht wörtlich: In einer modernen Schule steht der Lernende im Zentrum. Deshalb findest du hier kein Lehrmaterial, sondern Lernmaterial.
Und weißt du, dieser eine Satz ist wirklich der absolute Dreh- und Angelpunkt ihrer gesamten Philosophie.
Okay, wieso?
Auf den ersten Blick wirkt dieser Austausch von Lehr zu Lernen ja eher wie so eine charmante linguistische Spielerei, oder?
Ja, wie so ein Marketing-Slogan halt.
Genau. Aber wenn wir uns ansehen, wie Lernen im menschlichen Gehirn tatsächlich funktioniert, ist das ein gewaltiger Paradigmenwechsel.
Aha.
Der Begriff Lehrmaterial, der stellt den Lehrer in den absoluten Mittelpunkt. Es ist ein klassischer Top-Down-Ansatz. Das Wissen gehört der Institution und es wird wie mit so einem Trichter in den passiven Empfänger gegossen. Der Schüler konsumiert im Grunde nur.
Das ist dieses Friss- oder Stirb-Prinzip, das wir alle kennen.
Richtig. Lernmaterial hingegen, das verschiebt den sogenannten Locus of Control, also die Kontrollüberzeugung, komplett auf den Schüler.
Okay, lass uns da mal kurz bleiben. Das klingt in der psychologischen Theorie natürlich großartig. Aber wenn ich jetzt an einen typischen 17-jährigen Fahrschüler denke, der will doch eigentlich gar keinen großen psychologischen Locus of Control, oder?
Ja, scheinlich nicht bewusst, nein.
Eben. Der will einfach nur wissen, wie er den Golf durch die Einbahnstraße manövriert, ohne durchzufallen. Ist dieses Framing von Lernmaterial statt Lehrmaterial in der rauen Praxis nicht einfach nur ein cleverer Marketingtrick von so einer hippen Agentur?
Das könnte man meinen.
Ich meine, verändert so ein ausgetauschtes Wort wirklich, wie ein Jugendlicher mit seinen Fehlern umgeht? Wir reden hier immerhin vom echten Straßenverkehr. Da kann man sich Fehler ja nicht wirklich leisten.
Das ist genau der entscheidende Konflikt. Und natürlich ändert das Wort allein noch nichts auf der Straße. Aber es ändert das Design des gesamten Unterrichts.
Wie meinst du das?
Lass uns das mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Wenn eine Institution in der Kategorie Lehrmaterial denkt, dann ist ein Fehler beim Einparken ein klares Versagen.
Okay.
Der Fahrlehrer sagt dann: Ich hab's dir doch erklärt. Warum machst du's falsch?
Oh ja, den Satz kenne ich.
Genau. Und das erzeugt sofort Abwehr und puren Stress beim Schüler. Wenn die Institution aber Lernmaterial anbietet, dann ist das Material ein Werkzeug, das dem Schüler gehört. Ein Fehler beim Einparken ist dann kein Versagen mehr, sondern schlichtweg ein Datenpunkt.
Ein Datenpunkt.
Ja. Die Frage des Lehrers ändert sich. Statt warum machst du das falsch, fragt er, was hast du in dem Moment am Lenkrad gemerkt? Welches Werkzeug fehlt dir noch, um die Lücke zu treffen?
Ah, okay. Verstehe.
Das nimmt diese ganze persönliche Wertung aus dem Fehler heraus. Der strenge Prüfer wird plötzlich zu einem Begleiter, der dir eigentlich nur hilft, dein eigenes Material besser zu nutzen.
Das leuchtet ein. Es geht also wirklich darum, das passive Ertragen von so einem Unterricht in eine aktive Fehleranalyse umzuwandeln. Das Gehirn lernt ja auch nachweislich besser, wenn es selbst Lösungen erarbeitet, statt sie immer nur vorgekaut zu bekommen.
Absolut richtig.
Wenn man den Schüler jetzt so in die aktive Verantwortung nimmt, passiert aber noch etwas anderes. Und da sind wir über einen Begriff in diesem Leitbild gestolpert, bei dem ich wirklich laut lachen musste.
Oh ja, ich weiß genau, welchen du meinst.
Er ist so herrlich absurd für eine Fahrschule. Aber er führt uns direkt zum Kern des Ganzen. Peppermint nennt seinen Ansatz nämlich ernsthaft Schmetterlingspädagogik.
Ein wirklich fantastischer und völlig unerwarteter Begriff. Im Dokument wird er ja auch begleitet von der Vision, mit dem Führerschein breiten sich deine Flügel aus.
Schmetterlingspädagogik. Also ich muss da wirklich mal reingrätschen. Denn ganz ehrlich, das klingt für mich im ersten Moment total nach toxischer Positivität.
Okay, warum?
Naja, Autofahren ist gefährlich. Die Straße ist doch keine sonnige Blumenwiese. Das ist ein Ort mit aggressiven Dränglern, mit völlig unübersichtlichen Kreuzungen bei Starkregen und enormem Zeitdruck.
Da hast du völlig recht.
Ist so eine flauschige Metapher dann nicht komplett fehl am Platz, um junge Menschen auf die harte Realität auf der Autobahn vorzubereiten? Man könnte ja argumentieren, dass das den Respekt für diese tonnenschwere Maschine irgendwie verharmlost.
Wenn man den Schmetterling jetzt nur als Symbol für alles ist leicht und bunt sieht, dann hättest du völlig recht.
Mhm.
Das wäre naiv und im Straßenverkehr sogar lebensgefährlich. Aber wir müssen uns den gesamten biologischen Prozess der Metamorphose ansehen, den diese Metapher ja eigentlich impliziert.
Okay, also die Verwandlung.
Genau. Bevor der Schmetterling fliegen kann, gibt es die Raupe. Und vor allem gibt es den Kokon. Und die Phase im Kokon ist alles andere als leicht oder flauschig.
Stimmt, das ist ziemlich eng da drin.
Biologisch gesehen löst sich die Raupe dort fast komplett auf, um sich eben neu zu formen. Es ist ein wahnsinnig anstrengender, dunkler und extrem restriktiver Prozess. Peppermint romantisiert also nicht das Lernen an sich.
Ah.
Sie sagen vielmehr, ja, der Weg dorthin ist ein harter Kampf. Du wirst dich am Anfang wie eine völlig ungeschickte Raupe fühlen, das ständige Abwürgen des Motors, die absolute Informationsflut der ganzen Straßenschilder, die reine Überforderung deiner Motorik. Das ist die harte Arbeit im Kokon.
Okay, das heißt also, die Metapher verleugnet nicht den Stress, den man da hat, sondern sie gibt ihm einen Sinn.
Exakt. Das Problem bei den ganzen traditionellen Fahrschulen ist doch oft, dass die Schüler das Gefühl haben, sie bleiben für immer in diesem engen Kokon stecken.
Ja, man sieht überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels.
Ganz genau. Sie fokussieren sich so sehr auf die pure Angst vor der Prüfung und die Bedrohung durch den Verkehr, dass sie extrem defensiv und verkrampft fahren. Die Schmetterlingsmetapher ist also quasi ein psychologisches Gegengift gegen diese weit verbreitete Fahrangst.
Das ergibt Sinn.
Sie verschiebt den mentalen Horizont. Das Ziel ist nicht das bloße Bestehen dieses dummen Tests. Das Ziel ist die radikale Autonomie am Ende, das Fliegen.
Wow, okay.
Wenn du als Schüler verinnerlichst, dass diese mühsame Phase nur temporär ist und eigentlich deiner späteren Freiheit dient, dann senkt das dein Stresslevel enorm. Du lernst nicht, um dem Fahrlehrer da neben dir zu gefallen, du lernst, um dir deine eigenen Flügel wachsen zu lassen.
Das ist wirklich ein starkes Narrativ. Es verschiebt diesen Fokus komplett von der Maschine auf den Menschen. Aber schöne Poesie allein bringt ja noch niemanden sicher durch den Berufsverkehr, oder?
Nein, natürlich nicht.
Philosophie ist das eine, aber wie wird aus dieser schweißgebadeten Aupe in der harten Realität ein souveräner Schmetterling? Wie baut man eine Firma, eine echte Schule, um diesen Gedanken herum auf?
Da müssen wir in die Struktur schauen.
Genau, wenn wir uns die Struktur dieser Wissensdatenbank anschauen, sehen wir, dass der Prozess schon ganz am Anfang ansetzt. Schon bei der Anmeldung steht in Christophs Handbuch nicht etwa allgemeine Geschäftsbedingungen und Formularwesen, sondern der simple Reim 1, 2, 3, sei dabei.
Und das ist ein klassisches Prinzip aus dem Design Thinking, nämlich die radikale Reduktion von Reibungsverlusten.
Aha.
Wenn du willst, dass Menschen sich auf einen derart schwierigen Lernprozess einlassen, musst du die Einstiegshürde extrem niedrig halten. Traditionelle bürokratische Sprache signalisiert sofort, hier herrschen starre Regeln, hier musst du dich anpassen.
Ja, das schreckt direkt ab.
Eben. Ein lockeres 1, 2, 3 sei dabei signalisiert aber, wir machen dir den Einstieg in den Kokon so leicht wie möglich, du musst keine Angst vor uns haben. Es etabliert quasi vom allerersten Kontakt an psychologische Sicherheit.
Und diese psychologische Sicherheit, die wird dann noch auf die Spitze getrieben. Denn der absolute Clou in der Umsetzung dieser Philosophie, der findet sich im nächsten Modul des Leitbilds.
Oh ja.
Es trägt den Titel Fahren am Simulator. Und hier, da sehe ich einen echten, gewaltigen Widerspruch in Ihren eigenen Notizen.
Okay, lass hören.
Wir reden hier die ganze Zeit von organischem Wachstum, von Metamorphose, von tollen Naturmetaphern und dem menschlichen Zentrum. Und dann ist der zentrale Baustein Ihrer Ausbildung eine kalte, leblose Maschine. Ein Plastikkasten mit Bildschirmen und starrer Software.
Es wirkt erstmal seltsam, ja.
Total. Wie passt denn so ein Hightech-Simulator zu einer Philosophie, die sich als absolut organisch und frei versteht? Das ist doch eigentlich das genaue Gegenteil von Schmetterlingspädagogik.
Auf den ersten Blick wirkt das wie ein totaler Bruch, da gebe ich dir recht. Aber wenn wir uns die Neurologie des Lernens mal genauer ansehen, dann wird schnell klar, warum der Simulator nicht der Feind der organischen Pädagogik ist.
Sondern?
Sondern ihr wichtigster Beschleuniger. Weißt du, wenn ein Fahranfänger zum ersten Mal in einem echten Auto sitzt und auf seine richtig belebte Kreuzung zufährt, dann ist das Gehirn komplett überlastet.
Das ist purer Stress.
Die sogenannte kognitive Last ist am absoluten Limit. Du musst lenken, du musst kuppeln, schalten, in die Spiegel schauen, Verkehrszeichen scannen und gleichzeitig irgendwie darauf achten, dass dir niemand ins Auto fährt.
Und wenn dann noch der Motor ausgeht, passiert genau das, was wir ganz am Anfang unserer Sitzung beschrieben haben.
Richtig, dann feuert sofort die Amygdala. Das ist unser Angstzentrum im Gehirn. Sie schüttet Stresshormone wie Cortisol aus. Und das Fatale daran ist, ein sogenannter Amygdala-Hijack blockiert fast augenblicklich den präfrontalen Kortex.
Okay, und der macht was?
Das ist der Bereich unseres Gehirns, der für logisches Denken und das Speichern von neuen Informationen zuständig ist. Wenn du Angst hast, kannst du physisch nicht lernen. Dein Gehirn schaltet einfach in den Überlebensmodus. Du versuchst in dem Moment nur noch, der Situation irgendwie zu entkommen.
Das ist dann der Moment, wo Fahrschüler in Tränen ausbrechen oder einfach das Auto abstellen wollen. Weil das Gehirn meldet, Lebensgefahr, Flucht. Obwohl eigentlich nur der Blinker falsch gesetzt war.
Ganz genau, so ist es. Und genau hier kommt der Simulator ins Spiel. Der Simulator ist sozusagen die künstliche Hülle des Kokons. Er entkoppelt diese schwierige motorische Aufgabe von der realen Lebensgefahr.
Ah,
im Simulator kannst du 20 Mal hintereinander an der virtuellen Ampel den Motor abwürgen. Niemand hupt, es gibt keinen Blechschaden, es gibt absolut keine sozialen oder finanziellen Konsequenzen.
Das heißt, die Panik bleibt aus.
Richtig, die Amygdala bleibt ruhig, der präfrontale Kortex bleibt aktiv, der Schüler kann in seinem eigenen Tempo experimentieren und die reine Motorik, also das muskuläre Gedächtnis, für Gas und Kupplung so lange trainieren, bis es völlig automatisiert ist.
Krass.
Wir nennen das den Aufbau von Myelin. Das ist eine Isolierschicht, um unsere Nervenbahnen die Bewegungen überhaupt erst geschmeidig macht.
Okay, wow. Der Simulator ist also nicht einfach nur ein Videospiel, das irgendwie cool aussehen soll für die Kids.
Nein, überhaupt nicht.
Er ist der eigentliche Safe Space. Wenn du dann ins echte Auto steigst, hast du diese extrem hohe kognitive Last der reinen Motorik schon komplett ausgelagert. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, wo dein linker Fuß gerade ist und hast stattdessen die mentalen Kapazitäten frei, um den echten Verkehr zu beobachten.
Exakt.
Das ist eigentlich genial. Die Technik wird genutzt, um die Angst zu besiegen, damit am Ende das organische Selbstvertrauen wachsen kann.
Und genau dadurch wird aktives Lernen ja überhaupt erst möglich. Wenn du keine Angst vor Fehlern mehr hast, fängst du an zu spielen. Du testest Grenzen aus, Das ist das Lernmaterial in Aktion. Du allein hast die Kontrolle über dein Tempo.
Was dieses Bild für mich jetzt noch komplett abrundet, ist ein Blick auf die Metadaten dieses Dokuments. Wir haben uns das vor der Sendung ja genau angeschaut. Dieser Christoph, der die Datenbank kuratiert, hat dieses ganze Leitbild nicht einfach vor 5 Jahren mal geschrieben und dann als PDF auf irgendeinem Server verrotten lassen.
Nein, es ist sehr aktuell.
Total. Die Grundstruktur wurde vor gut 2 Monaten angelegt. Die Sektion mit dem Anmeldeprozess hat er vor 1 Monat noch einmal komplett aktualisiert und überarbeitet. Und dann gibt es dieses Modul namens Team Peppermint, das erst vor unfassbaren 5 Tagen von ihm verändert wurde.
Und das ist vielleicht die wichtigste Beobachtung von allen heute. Wenn eine Organisation ihre Philosophie wirklich ernst nimmt, dann darf ihr Regelwerk kein statisches Gesetzbuch sein.
Es darf nicht verstauben.
Genau. Es muss ein lebendes Ökosystem sein. Dass Christoph fast wöchentlich an diesem Handbuch arbeitet, das beweist doch, dass diese Fahrschule sich selbst ständig evaluiert. Die Schmetterlingspädagogik gilt da offensichtlich nicht nur für die Fahrschüler, sondern für das gesamte Team.
Sie begreifen sich also selbst als Lernende. Wenn ein neuer Fahrlehrer ins Team kommt oder ein Schüler ein wertvolles Feedback gibt, wird das Handbuch sofort angepasst.
Richtig.
Sie bauen quasi an ihrem eigenen Kokon. Es ist eine Kultur der kontinuierlichen Metamorphose. Wir nähern uns jetzt dem Ende unserer heutigen Erkundung. Und ich möchte das Ganze zum Schluss auf eine etwas größere Ebene heben.
Gern.
Denn wenn du uns jetzt zuhörst, fragst du dich vielleicht, das ist ja alles super interessant, aber ich habe meinen Führerschein seit Ewigkeiten. Warum betrifft mich das alles?
Es betrifft dich, weil das, was wir hier analysiert haben, im Kern rein gar nichts mit Autos zu tun hat. Es ist ein völlig universelles Modell dafür, wie wir als Erwachsene neue Dinge lernen und wie wir an Herausforderungen herangehen.
Exakt. Denk doch mal an die klassische Weiterbildung im Job. Eine neue Software wird eingeführt oder du übernimmst eine komplett neue Rolle im Unternehmen. Wie oft wird uns das einfach als stumpfes Lehrmaterial vor die Füße geknallt?
Sehr oft.
Jemand setzt uns in einen grauen Seminarraum, klickt sich durch 80 langweilige PowerPoint-Folien und erwartet, dass wir danach reibungslos funktionieren. Fehler werden sofort vom Chef kritisiert.
Und das Resultat ist immer dasselbe.
Ja.
Wir haben Angst, wir verstecken unsere Unsicherheiten, wir machen dicht, genau wie der Fahrschüler an der Ampel, dem der Motor abstürzt. Wir bleiben ewig in der Rolle der passiven, völlig überforderten Raupe. Und die Lektion aus diesem Handbuch von Peppermint ist, dass wir das Framing selbst in die Hand nehmen können. Wir können einfordern, dass Umgebungen geschaffen werden, die eben wie so ein Simulator funktionieren.
Mhm.
Umgebungen, in denen Fehler erlaubt und sogar erwünscht sind, weil sie notwendige Datenpunkte für unseren Fortschritt liefern. Wir können aufhören, uns von Autoritäten belehren zu lassen und anfangen, uns das Wissen als unser eigenes Lernmaterial anzueignen.
Wir müssen einfach aufhören, den Kokon als permanente Bestrafung zu sehen. Die Anstrengung ist das Training für die Flügel. Und genau damit wollen wir dich heute aus dieser Session entlassen. Ein Gedanke für deinen Alltag.
Ein sehr guter Gedanke.
Wenn eine simple Fahrschule, also in einer Branche, die absolut berüchtigt ist für starre Regeln, TÜV-Bürokratie und extrem trockene Mechanik, ihre gesamte Identität aufbricht und sich durch so etwas scheinbar Verrücktes und Poetisches wie Schmetterlingspädagogik völlig neu erfindet, dann schau doch mal auf dein eigenes Leben.
Wo stehst du gerade?
Genau. Welches Projekt, welche Aufgabe im Job oder welches private Ziel fühlt sich für dich gerade an wie ein passives, absolut freudloses Pflichtprogramm? Wo steckst du in einer langweiligen Lehrmaterialphase fest, in der du eigentlich nur versuchst, keine Fehler zu machen?
Das ist eine harte Erkenntnis oft.
Ja. Und die viel wichtigere Frage, die du dir stellen solltest: Welche radikal neue, vielleicht auf den ersten Blick völlig absurde Metapher bräuchtest du, um dir genau dort deine eigenen Flügel wachsen zu lassen?
Es ist faszinierend, wie eine einzige neue Perspektive einen scheinbar völlig unveränderlichen Raum komplett öffnen kann. Die Metapher, die du wählst, bestimmt letztlich die Realität, in der du lernst.
Absolut. Nimm diesen Gedanken mal mit, wenn du jetzt gleich weiter in deinen Tag startest. Hinterfrage die Kokons in deinem Leben. Es war uns eine große Freude, diese Notizen heute gemeinsam mit dir zu durchleuchten. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.